Und auch für diesen Gottesdienst gilt natürlich, dass wir gemeinsam unseren Gott ehren wollen mit Worten aus dem Psalm. Wir wollen heute einige Worte aus Psalm 69 beten. Lade Sie ein, dazu aufzustehen, und dann wollen wir gemeinsam auch im Anschluss unseren Gott im Lobpreis ehren. Wir beten miteinander aus dem 69. Psalm. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Haupte habe. Sie verfolgen, den du geschlagen hast, und reden gern von dem Schmerz dessen, den du hart getroffen hast. Tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten. Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Gott, deine Hilfe schütze mich. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch ehren mit Dank. Die Elenden sehen es und freuen sich, und die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben. Amen. Wir hören auf Worte Gottes aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt der, die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Zum Gebet und Lied wollen wir aufstehen. Himmlischer Vater, im Namen Jesu Christi wollen wir dir an diesem Sonntagmorgen ganz herzlich danken und die Ehre geben und dich preisen. Du bist der Alleinige, der Wahrhaftige, der Lebendige, der Barmherzige, der Liebende, Planvolle. Wir beten dich an. Und wir danken dir für diese Chance und diese Gelegenheit, heute an diesem Sonntag hier so zusammenkommen zu dürfen, in diesem Haus, in dieser Gemeinde mit Alt und Jung und dich zu ehren, dich groß zu machen, unsere Liebe, unsere Treue, unseren Gehorsam dir zu bekennen. Hab von Herzen Dank. Und wir preisen dich darüber, dass du auch uns dienst, dass du zu uns kommst, dass du uns mit deinen Worten begegnen willst, dass du uns beschenken möchtest mit Weisung, und wir geben dir darüber den Dank. Bitte nimm diesen Gottesdienst in deine Hand. Es soll das geschehen, das passieren, was dir Freude macht und woran du gefallen hast. Und wir sind froh, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, hier in diesem Haus, und auch die, die mit uns über den Livestream verbunden sind, und dass du der bist, der hineinsteuern kann durch deinen Geist in alle Herzen, alle Gedanken, alle Personen an allen Orten. Wie reich sind wir bei dir. Du bist der Versorger, du bist dieser treue Hirte, der sich um seine Gemeinde kümmert und der auch darauf achtet und der uns mahnt und der uns nicht einfach in die Irre laufen lässt. Und das nehmen wir von dir an, und darüber geben wir dir auch den Dank und bitten dich, dass wir auch heute Hörende sind auf deine guten Worte. Segne Norbert Roos in der Auslegung des Textes, gebrauche du ihn für uns. Und dann danken wir, dass du unser Herr bist, der auch diesen Tag und die vor uns liegenden Tage sieht und weiß, was uns auf dem Herzen liegt, was uns beschäftigt. Und wir geben das alles in deine liebevollen, planvollen, klugen Hände und Gedanken ab, die unserem Gott, dem Alleinigen, dem sei die Ehre. Heilig bist du. Amen.
Das ist der Herr Zebaoth. Sie kennen diesen Namen, Sie haben das 100-mal gehört. Ich habe jahrelang darüber nachgerätselt, was der Name bedeutet. Sie kennen das inzwischen längst von mir. Auch ohne mich würden Sie es kennen, nämlich Zebaoth. Das ist dieser ewige, dieser große Gott, der Herr der Heerscharen. Und diesem Herrn der Heerscharen begegnen wir auch in diesem Sendschreiben an die Gemeinde in Sardis. Das sagt er, die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Hier spricht der Herr, hier spricht Jesus, dem alle Macht und alle Gewalt gegeben ist. Der Herr, der da war und der da ist und der da kommt. Oder wie es der Hebräerbrief sagt, Jesus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Warum ist das wichtig, ihn immer wieder so zu sehen? Weil wir ihn normalerweise sofort sehen in der Gestalt eines Menschen. So haben wir ihn kennengelernt, so lieben wir ihn, so kennen wir ihn, so hängen wir an ihm. Aber er ist nicht nur der in der Gestalt eines Menschen, sondern er ist der Ewige, er ist der Herr der Heerscharen. Er ist der Unbegreifliche, der Unvergleichliche, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Da kommt kein Mensch zu uns. Er kam als Mensch, aber er kommt als der erhöhte Herr wieder zu uns. Da kommt der Ewige, der in jeder Hinsicht ohne Anfang und ohne Ende ist, der keine Gestalt hat, sondern vollkommen Geist ist, der die sieben Geister hat. Und das muss man erst einmal verstehen, was es für uns bedeutet, dass er hinter allem und über allem und vor allem und in allem ist. Das meint dieser Begriff des Geistes, der alles umgibt und alles erfüllt und alles durchdringt, der für uns eigentlich unfassbar ist und nur in seiner Gestalt als Mensch für uns fassbar geworden ist. Und jetzt fangen wir an, langsam zu verstehen, wer er denn tatsächlich ist, wer er eigentlich ist, wer er noch ist, außer dass er Mensch geworden ist und der die sieben Geister und die sieben Sterne hat. Das beschreibt ein wenig von ihm. Sieben Geister und sieben Sterne, das ist auch eine Korrelation, eine Verwandtschaft zwischen den sieben Geistern, das ist das, was wir nicht sehen können, sondern erst einmal verstehen und ergründen müssten. Und den sieben Sternen, das sind die sieben Engel, die sieben Boten seiner Gemeinde. Das heißt, da ist eine direkte Verbindung zwischen diesem Ewigen und seiner Gemeinde. Nicht nur einer, sondern prinzipiell der Ewige ist verbunden mit seiner Gemeinde durch die Fülle seiner Weisheit, seiner Macht, seiner Kraft, seines Wirkens und des Wesens Gottes, der Zeit und Ewigkeit und Kraft und Gewalt und die ganze Schöpfung allein durch sein Wort trägt. Also wir würden gar nicht zu Ende kommen mit diesen Formulierungen und Beschreibungen, wer er denn eigentlich ist. Und sein Wort, das wir haben, besteht natürlich nicht nur in Wörtern. Wir können ja hier nur stehen und ihnen Wörter sagen und Informationen geben und Sätze und irgendwie zu versuchen, irgendwie etwas weiterzugeben durch diese Formulierung. Aber sein Wort ist mehr als nur unsere Worte oder Wörter, sondern sein Wort ist Macht und Schöpfung und Größe und Leben. Dass wir uns deswegen auch kein Bildnis machen sollen von diesem Ewigen. Denn jedes Bildnis ist eine, also nicht nur eine Verkleinerung, nicht nur eine Verharmlosung, sondern kein Bild dieser Welt, selbst die ganze Schöpfung könnte ihn nicht darstellen, dass wir ihn verstehen könnten. Alles reicht nicht aus, um sein Wesen auch nur ansatzweise abzubilden. Dieses Wesen des Geistes muss man ein wenig nur verstanden haben, nur eine Ahnung haben davon, dass dieser Ewige nun mit uns spricht, nun eine Verbindung zu uns hat und wir mit ihm. Das ist eine der größten Erfahrungen, die wir machen können, eine der größten Wunder, dass da eine Verbindung, eine Beziehung geschaffen ist von ihm, durch ihn und auch mitten unter uns. Dass wir verstehen, dass er kein kein unnahbarer Geist ist, nicht nur ein unsichtbarer, sondern dass er ein Geist ist, sieben Geister heißt es hier, der nicht kalt ist, nicht distanziert, nicht teilnahmslos, sondern sein ureigenstes Wesen ist das Wesen der Liebe. So kommt er zu uns, als einer, der Gemeinschaft sucht, der auf Beziehung aus ist, auf Gemeinschaft aus ist, auch immer auf Offenbarung aus ist, auf Erlösung, auf Heilung, auf Wiederherstellung, dass aus dieser Welt, dass aus unserem Leben etwas werden kann. Und dass er uns die Macht gegeben hat, Kinder des Ewigen zu sein, in Jesus Christus. Dass er uns versetzt hat in das Reich seines lieben Sohnes, wir also Anteil haben an ihm und an seiner Welt, an seiner Ewigkeit. Und wir könnten das alles noch lange fortsetzen, noch unzählige Formulierungen und Beschreibungen dazu nehmen, um ein wenig davon zu erfassen. Und dann ahnen wir ein wenig, was dieser Name Jesus bedeutet. Nicht nur Jesus, der Mensch gewordene, sondern Jesus, der Ewige, der die sieben Geister und die sieben Sterne hat. Und der nun sagt, ich kenne deine Werke. Das sagt er immer wieder. Ich weiß, wer du bist, ich weiß, wo du bist. Und wir müssen sagen, ja, selbstverständlich kennt er unsere Werke. Ihre und meine und die der ganzen Gemeinde. Auch dadurch dringt er alles, das Sichtbare und das Unsichtbare. Ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist und wie du bist. Ich sehe dich auch in deiner Armseligkeit, in deiner Armut, in deiner Schwachheit oder in dem, was dich auch besonders macht, was dein Leben ausmacht. Ich sehe dich und ich kenne dich. Du siehst alle meine Wege, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Auch jedes Gebet, jede Formulierung, jeder Dank, jedes Lob, jede Bitte muss erst nicht zu ihm durchdringen, sondern er hört es und kennt es. Ich kenne deine Werke. Bevor wir es ausgesprochen haben, weiß er das alles schon. Da würden manche jetzt sagen, wenn das alles so einfach ist, wenn er alles schon weiß, warum beten wir denn eigentlich noch? Das ist ja typisch unsere menschliche Logik, dass wir sagen können, dann lassen wir es doch, er weiß doch alles. Wie oft haben wir über diese Frage schon gesprochen? Dass er hineinsieht in unser stilles Kämmerlein in unser Herz und dass er alles schon weiß und kennt und sieht. Ich würde sagen, gerade weil er es weiß, gerade weil sein Ohr so nah bei uns ist, gerade weil er es wissen will, was wir ihm zu sagen haben, sollten wir nicht aufhören im Gebet, sondern umso mehr im Gebet bleiben. Paulus sagt das, darum hören wir nicht auf. Paulus hätte ja auch, das wusste er ja auch, dass wir einen Herrn haben, der alles weiß und kennt und sieht. Aber wir hören nicht auf mit unserem Gebet, sagt Paulus. Ja, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst. Ein Ausleger schrieb dazu, die Sardener oder Sarder oder wie immer man sie bezeichnen will, könnten eigentlich ganz zufrieden sein. Sie sind im Glauben, sie leben, sie sind aktiv, sie sind fromm, sie sind treu im Glauben, sie haben einen guten Ruf, sie sind angesehen in ihrer kleinen Welt, in der sie leben. Und da ist vieles an Reichtum zu sehen, was man auch nennen könnte. Aber, so heißt es, sie sind falsch zufrieden. Sie sind falsch aktiv, sie sind falsch fromm, sie sind falsch treu. Wir können noch nicht genau fassen, was denn alles da falsch ist, aber irgendwas ist falsch. Oder vielleicht ist auch alles falsch an ihnen, aber es ist falsch. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und siehe, du bist tot. Das muss einen den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn so über eine Gemeinde gesprochen wird. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Weil ihr Hören falsch ist, ihr Handeln falsch ist, ihre Entscheidungen falsch sind, ihre Haltung falsch ist. Ihr ganzes Wirken und Leben als Gemeinde wird zunehmend falsch. Obwohl auch von Ihnen gilt, Sie haben einmal richtig gut angefangen. Sie haben einmal richtig gehört und richtig geglaubt und wahrscheinlich auch richtig gehandelt. Gedenke doch, was du empfangen hast und hörtest und bewahre es und tue Buße, denn ich habe deine Werke als nicht vollkommen befunden, aber du hast alles gehört und empfangen und angenommen, was nötig wäre, um dein Leben zu leben und zu gestalten. Da könnten wir jetzt sagen, da haben wir es wieder. Nachdem wir gerade diese große Osterbotschaft gehört haben von dem Sieg Jesu und von dem, was er alles getan hat und wie groß sein Sieg auch für uns und in seiner Gemeinde ist. Und nun kommt's wieder zurück. Ich habe deine Werke als nicht vollkommen befunden. Letztlich geht es doch wieder um Werke, könnten manche denken. Letztlich geht es doch wieder um unsere Leistung. Es geht um Perfektion. Ich habe deine Werke als nicht vollkommen befunden. Ja, und manche könnten sagen, nur das Vollkommene ist gut genug, gerade gut genug. Nur wenn wir perfekt sind in der Nachfolge Jesu und im Glauben an ihn, dann könnte es gerade reichen. Aber wann sind wir schon perfekt und vollkommen? Wie finden wir es raus, ob es gerade noch reicht oder ob wir schon über diesen Status hinaus sind, über diesen Punkt, wo es heißt, nicht mehr vollkommen, nicht perfekt genug? Zu wenig, wir kennen das ja, dieses Mene, Tekel, Uphasin. Gewogen und nochmals gewogen und für zu leicht befunden. Und mancher könnte jetzt denken, wenn ich mein Leben jetzt anschaue, das ist doch alles zu wenig. Und auch für mich gilt doch, ich kenne deine Werke und ich weiß, wo du bist und wie du lebst und was da ist oder auch was da nicht ist. Ich habe deine Werke als nicht vollkommen gefunden. Da schrieb mir jemand einen kleinen Brief diese Woche. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich weiß nicht, ob Sie hier sind, die den Brief geschrieben haben, war anonym, aber ich habe mich gefreut über diesen wichtigen kleinen Brief, weil da diese ganze Spannung ja auch beschrieben wird und die haben ja viele, die kenne ich auch sehr gut, nämlich an Ostern wird groß getönt von diesem gewaltigen Auferstehungsevangelium und danach, so stand es in diesem kleinen Brief, danach kommt dann wieder das Kleingedruckte. Ja, und da kommt alles, was wir an Ostern verschwiegen haben, all die kleinen Dinge, die dann wieder heißen, du bist nicht gut genug, du bist nicht perfekt und damit könnte es sein, dass du wieder raus bist aus diesem großen Geschehen und wir uns fragen müssen, was sind denn die Zeichen echten Lebens in der Gemeinde? Wann würde er über uns sagen, ich habe deinen Glauben als echt erfunden und deine Werke als vollkommen erfunden? Was wären das für Werke, die so von ihm genannt werden, die überhaupt einen Wert vor ihm haben? Und ich glaube, das Größte, was wir sagen können, ist, von seinen Werken unter uns, von seinen Wirkungen oder seinen Wirksamkeiten unter uns, das Wort ist ja immer dasselbe, wie wir es auch nehmen, das Größte aller Dinge unter uns ist, dass der Auferstandene, der lebendige Herr mitten unter uns gegenwärtig ist. Was sonst sollten wir denn sagen? Was sonst hätten wir den Menschen zu sagen, die auf der Suche nach dem Leben sind, als dass er mitten unter uns gegenwärtig ist? Sollten wir auf uns verweisen und sagen, seht einmal, wie gut wir es haben, wie toll wir leben, wie genial wir sind? Sollte das Evangelium sein? Dass er mitten unter uns ist, durch seinen Geist, durch sein Wort, durch sein Wirken, in seiner Macht, in seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit, in Lob und Dank und Anbetung oder auch ganz einfach als Heiland und Erlöser, als Anfänger und Vollender unseres und ihres Glaubens, in seiner Gemeinde, wirksam in seinen Werken, auch durch uns, was wir alles so tun, was wir versuchen, was wir auch manchmal hinkriegen, aber es sind seine Werke unter uns. Ist das zu viel gesagt? Ist das übertrieben, zu viel erwartet? Wenn wir den Kolosserbrief anschauen, und manche andere, Epheserbrief daneben können wir auch tun, aber Kolosserbrief, wo es heißt, dass wir erkennen sollen, das Geheimnis Gottes, dass Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Da haben wir wieder den, der die sieben Geister hat, den Herrn Zebaoth, den Herrn aller Heerscharen. Und ihr habt an dieser Fülle Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Wenn man das bei Paulus ein bisschen liest, dann merkt man, Paulus kriegt sich gar nicht wieder ein. Vor lauter Formulierungen und Beschreibungen, immer wieder neuen Anläufen, uns das mitzugeben, was über Jesus, über diese Fülle zu sagen ist. Und wir ahnen zumindest, was mit Fülle und Vollkommenheit gemeint ist. Nicht Perfektion. Nicht, dass wir genial werden müssen in dem, was wir tun und wie wir leben, sondern dass wir verstehen, was uns so leicht verloren gehen könnte von der Fülle Gottes mitten unter uns, an der wir teilhaben dürfen, aber was wir auch festhalten und bewahren sollen und dürfen und müssen. Und dass wir nicht auf uns, sondern auf ihn sehen, der mitten unter uns ist. Und alles andere wäre falsch zufrieden und falsch aktiv und falsch fromm und falsch treu. Man kann ja auch sehr treu seine Dinge so treiben, die man da macht. Aber Treue zu ihm, zu dieser Fülle, zu seiner Gegenwart, das ist das, was er bei uns sucht. Und da merken wir, wie da Dinge ganz, ganz weit auseinanderdriften in unserer Zeit. Dass wir überhaupt froh sind, wenn der Name Jesu überhaupt noch irgendwo genannt wird, überhaupt noch vorkommt in der Verkündigung. Nicht, dass bestimmte Formulierungen fallen müssen. Nicht, dass wir zählen müssen, wie oft wird sein Name jetzt in einer Predigt genannt. Manche tun das ja aus lauter Verzweiflung und sagen, nur einmal oder gar keinmal haben wir von Jesus gehört. Darum geht's aber ja nicht, sondern dass wir dieses Geheimnis Gottes, das Christus ist, diese Fülle der Gottheit in ihm, an der wir teilhaben dürfen, um keinen Preis wieder hergeben wollen, wieder verlieren, versäumen wollen. Du hast den Namen, dass du lebst. So sollte es sein. Aber du bist tot. Diese furchtbare Täuschung, dass eine Gemeinde dieses Zeugnis hat und das vielleicht auch von sich selber glaubt und denkt, wir haben den Namen, dass wir leben, dass wir lebendig sind. Und dann kommt er und sagt, und du bist tot. Wenn eine ganze Gemeinde mit sich so zufrieden ist, fest überzeugt, dass alles gut ist und solch einen Namen hat, wir haben schon manche Gemeinden kennengelernt, die uns empfohlen worden sind. Das ist eine lebendige Gemeinde, da ist richtig was los. Tolle Musik, toller Gesang, tolle Gemeinschaft, tolle Stimmung, tolle Atmosphäre. Die Frage ist aber, ist Jesus gegenwärtig in seiner ganzen Wirksamkeit? Jenseits all der Stimmung und der Atmosphäre und der vielen Leute und der Power, die man manchmal vielleicht auch vermuten kann, die Frage, was erwarten wir von einer lebendigen Gemeinde? Von einer lebendigen Gemeinde erwarten wir, da wiederhole ich mich jetzt, dass Jesus da ist. Und dass Menschen das erleben dürfen, Jesus ist hier gegenwärtig, ich bin dem auferstandenen und lebendigen Herrn begegnet. Dass Sünder frei werden in der Gemeinde, dass wir sie nicht noch mal extra belasten mit dem, was da ist, sondern dass sie frei werden, dass sie es auch verstehen, dass Schuld vergeben wird, dass mühselige und Beladene, wenn sie überhaupt irgendwo einen Platz haben in dieser Welt, dann in der Gemeinde ihren Platz haben. Dafür ist er angetreten. Dass die Mühseligen und Beladenen einen Ort in dieser Welt haben, wo sie sein dürfen, dass die Schwachen einen besonderen Status bekommen, an dem sie erhoben werden aus ihrem Elend, dass Menschen ihrem Heiland und Erlöser begegnen und zu Kindern Gottes werden, eine riesengroße Freude sein darf über dem, was wir erlebt haben und was wir mit anderen gemeinsam erleben. Und ich glaube, dass man sagen kann, da ist er gegenwärtig. Da ist der lebendige Herr da. Die Wirkungen und die Werke, die unter uns sichtbar werden. Wir haben da schöne Formulierungen, ganz tolle Sätze und Aussagen in Jesaja 61, wo es heißt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Und wir ahnen schon, das ist Buch des Lebens. Wer da drin steht, der ist da angekommen, wo wir ankommen dürfen und ankommen sollen. Und wo geschieht das? Das soll in der Gemeinde geschehen, in der Gemeinschaft. Das ist Gemeinde Jesu live. Und wie kommt man da hin? Wie macht man das? Was erwartet er da von uns? Das ist ja eine wichtige Frage. Wie erleben Menschen das? Was ist unser Werk in seinem Werk? So will ich es einmal formulieren. Das muss ja irgendwo auch sichtbar werden. Was wir da tun, was wir da versuchen, anderen weiterzugeben. Und ich stoße da auf einen Bericht aus Matthäus 17, der mich lange sehr bewegt und zeitweise auch irritiert hat und beunruhigt hat, nämlich von Vers 14 an: Und als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie konnten ihm nicht helfen. Jesus aber antwortete und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn her zu mir. Und Jesus bedrohte ihn, und der böse Geist fuhr aus von ihm, und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Heb dich dorthin, so wird er sich erheben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Wenn ich Sie jetzt frage, haben Sie Glauben wie ein Senfkorn? Wie viele Berge haben Sie schon versetzt? Und wo sind Sie? Wie haben Sie das gemacht? Dann verstehen Sie mit mir, warum das so beunruhigend ist, was Jesus hier sagt. Wenn du Glauben hättest wie ein Senfkorn, dann würdest du das tun. Und wir müssten eigentlich sagen, wo ist der Glaube? Offensichtlich habe ich diesen Glauben nicht wie ein Senfkorn, dass es mir einfach nicht gelingen wird, auch nur ein kleines Hügelchen zu bewegen. Immer dasselbe. Da geschieht nichts. Wo sind die Kranken, die wir gesund gemacht haben? Wo sind die Wunder, die wir getan haben? Wo ist dieser Glaube, dass wir sagen können, sei gesund? Und wir stehen genauso armselig da wie damals die Jünger. Wir könnten ja auch sagen, die Jünger halt, so sind sie eben. Sind wir denn anders? Es läuft auch bei uns nach genau diesen selben Mustern und Wegen. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Er könnte ja sagen, jetzt üben wir mal so lange, bis es hinkriegt. Da muss es irgendetwas geben, was man da tun kann. Ihr tut jetzt so lange Buße, bis es funktioniert. Könnte ja auch ein Weg sein. Oder wir machen lange Gebets- und Heilungsseminare, bis wir raus haben, wie es funktioniert. Das Einzige aber, was Jesus seinen Jüngern sagt und was sie zu lernen haben, und ich glaube, das ist das, was auch wir zu lernen und zu üben und zu tun haben, ist mit einem einzigen Satz gesagt: Bringt ihn her zu mir. Bringt ihn her zu mir. Matthäus 17. Bringt ihn her zu mir. Das ist das, was ich von euch erwarte. Bringt ihn in meine Gegenwart. Ihr müsst gar nichts anderes tun, nichts anderes können, nichts anderes versuchen, als dieses eine Wunder Gottes mitten unter uns. Bringt ihn her zu mir. Hin zu Jesus. Er ist das Leben, und wo er ist das Leben, und wo er ist, da kann Heilung geschehen, und wo er ist, da gibt's Erlösung und Erneuerung und neues Leben und Heiligung. Nur wo er ist. Und darum ist diese Frage immer so wichtig: Ist er gegenwärtig mitten unter uns? jenseits von Stimmung und Atmosphäre, ist Jesus mitten unter uns. Er spricht nicht nur vom Leben, er philosophiert nicht über das Leben, in ihm ist das Leben, und zwar ewiges Leben. Und darum ist es so entscheidend, dass Jesus in seiner Gemeinde gegenwärtig ist, im Bekenntnis, im Lob, in Dank, im Bekenntnis, in all dem, was wir ihm sagen, auch in der Kraft seines Geistes, auch in der Kraft der Auferstehung. Und wieder die Frage, wo ist Jesus? Das ist die einzige Frage. Ist er lebendig mitten unter uns? Und nur wenn er da ist, sind wir lebendig auch als Gemeinde. Die Menschen sollen nicht kommen, weil wir so genial sind. Oder weil man sagt, da ist Leben. Das ist schön, dass sie es sagen, wenn sie es sagen. Aber sie sollen kommen, weil er unter uns ist, weil er regiert, weil er hier ist. Und solange wir bei ihm sind und in ihm und er in uns, stehen auch wir im Buch des Lebens. Was wollten wir mehr, als bei ihm genannt zu sein und festgeschrieben zu sein mit unserem Namen in diesem Buch des Lebens? Das müssen wir erst einmal durchbuchstabieren, was es heißt, dass wir im Buch des Lebens stehen dürfen. Was für eine Ehre das ist. Mein Name ist bei ihm genannt und bekannt, und er bekennt meinen Namen vor dem Vater und vor seinen Engeln. Also diese Formulierungen, die müssten uns ja eingehen, was das heißt, dass ich in der Ewigkeit schon bekannt bin mit meinem Namen und sagen darf, ich habe dieses ewige Leben und dieses Leben aus der Ewigkeit, Leben aus der Fülle Gottes, weil Jesus in mir lebt. Und dann habe ich mit ihm die ganze Fülle der Gottheit und der Weisheit und des Lebens in ihm, in mir. Schöne Formulierung, in ihm, in mir, immer in dieser Verbindung. Und dann haben wir alles. Und wenn ich nicht mehr in ihm bin, nicht mehr in seiner Gegenwart, nicht mehr unter seinem Kreuz, nicht mehr in der Gemeinschaft, wenn ich das alles hinter mir lasse, dann bin ich tot. Dann bin ich tot. Dann geht's ins Sterben hinein. Das ist in der Regel ein langsamer Tod. Und wir haben das unzählige Male erlebt bei Menschen, die einmal unter uns gewesen sind, wieder ein schleichender Tod sich einstellt und immer mehr es hineingeht in dieses langsame, leise Sterben. Ein schleichender Prozess, der da beginnt. Können auch sagen, ein tödlicher Schlaf. Dann klingt's ein bisschen leichter, aber es ist dasselbe. Wach auf, der du schläfst, solange es Zeit ist. Was passiert denn, wenn die Gemeinde Jesu schläft? Das sehen wir an dieser Gemeinde in Sardis. Dann kommt der Herr und er sagt, nicht tut mir leid, jetzt ist alles vorbei und alles verloren, weil ihr ein wenig zu lang geschlafen habt, sondern er sagt, werde wach und stärke das andere, was auch schon im Begriff ist zu sterben. Du bist tot, aber dieser Tod ist noch nicht das Ende. Es ist noch nicht alles vorbei. Es ist ein Zustand, der sich noch überwinden lässt. Werde wach und stärke das andere, das auch ist im Begriff ist zu sterben. Weil Gott das, was er einmal getan hat, tatsächlich auch noch einmal tun kann. Das ist ja klar, wenn wir Epheser 2 lesen, wo es heißt, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Und hier steht der Herr und sagt, ihr habt noch einmal die Möglichkeit, noch einmal lebendig zu werden. Steh auf von den Toten, der du schläfst. Werde wach. Und stärke das andere, was im Begriff ist zu sterben. Sardis ist tot, sagt der Herr, aber noch nicht am Ende. Noch ist Zeit der Buße. Und wer Buße tut und überwindet, dessen Name, das ist eine wichtige Formulierung, werde ich keinesfalls aus dem Buch des Lebens auslöschen. Haben Sie das? Wenn Sie den Eindruck haben, Sie sind so auf diesem schleichenden Weg hinein in einen tödlichen Tiefschlaf. Es ist noch nicht das Letzte. Wer Buße tut und überwindet, dessen Name werde ich keinesfalls aus dem Buch des Lebens auslöschen. Aber einige werde ich austilgen aus dem Buch des Lebens. Das ist die andere Seite. Das ist eine Realität auch im Leben der Gemeinde Jesu, dass einige ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Sie fallen zurück in diesen Zustand des Todes, aus dem sie gerade herausgeliebt waren und dann aus lauter Blindheit und Nachlässigkeit wieder hineingeraten, bleiben in diesem Zustand des Todes und merken das nicht einmal. Das ist der Zustand des Schlafes. Sie merken es nicht, dass sie längst in ihren alten Spuren gelandet sind, glauben immer noch, dass sie das blühende Leben sind in Person. Und er kommt und sagt, und du bist tot. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. In Sardes heißt es, sie haben ihre Kleider besudelt. Das ist eine etwas sonderbare und schäbige Formulierung für jemanden. Gerade wir, die wir am Sonntag so sitzen mit unseren Klamotten und Hemden. Sie haben ihre Kleider besudelt. Und nun muss man wissen, dass Sardes in einem Gebiet lag, in dem die Weberei und das Färben von sehr besonderen Stoffen und Wolle etwas ganz Besonderes war. Sardes war berühmt für sein Gewerbe. Paris der damaligen Zeit, könnte man fast sagen. Die wussten, wie man das macht. Stoffe weben, Stoffe färben, aber die schwierigste Art, einen Stoff zu färben, war es, ihn weiß hinzukriegen. Also rot und blau und grün, das ist ja alles irgendwie machbar. Aber einen unscheinbaren, gräulichen Stoff zu einem weißen Stoff zu machen, das ist eine echte Kunst. Und deswegen dieses Bild in Sardes mit diesen weißen Kleidern, weil das etwas sehr, sehr Besonderes, ein Luxus war, wenn sich jemand ein weißes Kleid leisten konnte. Ein ungefärbtes Wesen, könnten wir jetzt sagen, einen ungefärbten Glauben. Strahlend weiß. Und da haben einige ihre Kleider besudelt. Anders gesagt, es gibt in Sardes nur wenige, die ihr Kleid nicht besudelt haben. Womit? Ist mir eigentlich völlig gleichgültig. Mit dem üblichen Dreck wahrscheinlich. Alles das, was es so gibt. Sie haben ihre Kleider besudelt. Und dieses Bild versteht jedes Kind. Wenn man sich bekleckert mit irgendwas, muss man gar nicht viel erklären. Das Kleid ist nicht mehr weiß. Der auferstandene Herr droht also noch gar nicht mit dem Allerschlimmsten, sondern er hält uns den Spiegel vor und sagt, wie peinlich ist das für Sardes, wo man die Kunst des Färbens und des Entfärbens beherrscht, die Kunst der weißen Gewänder, und sie gehen da herum mit der gesamten Speisekarte der Woche auf ihrem Hemd. So ungefähr. Alles kann man da sehen. Der ganze Dreck ihres Lebens wird da sichtbar. Und noch einmal will ich sagen, es geht nicht um einen Perfektionismus. Es geht nicht darum, dass wir alles, aber auch alles richtig und gut machen, sondern dass er uns den Spiegel vorhält und sagt, wie wir so schlampig mit dem umgehen können, was wir als das Größte und Schönste unseres Lebens erfahren haben. Nämlich diesen heiligen Gott in unserem Leben zu erfahren, mit ihm zu leben, ewiges Leben zu haben, zu verstehen, was er in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit an uns getan hat, für uns getan hat, mit uns noch tun will in dieser Zeit und nach dieser Zeit. Es geht um die Missachtung dessen, was am Kreuz für uns geschehen ist, um ein Kleinmachen, um eine Geringschätzung dessen, was es ihn gekostet hat, dass wir heute hier sein können. Nicht nur das Kreuz, sondern auch die unermüdliche Geduld, mit der vielen von uns nachgegangen ist. Das kann ich von mir sagen. Wie viele Jahre, wie viele Menschen, wie viel Geduld, wie viele Impulse nötig waren, um mich endlich da zu erreichen, wo ich war. Ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. 1. Johannes 6, Vers 20 oder ähnlich formuliert, ihr seid ein Tempel und ihr sollt ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Seht euch einmal an, ob das mit eurem Leben übereinstimmt. Und historisch gesehen, in dieser Zeit von Sardes geht es natürlich auch um die Frage, ob der Lauf des Evangeliums schon im ersten Jahrhundert wieder am Ende ist oder ob das weiterläuft durch die Jahrhunderte und durch die Zeiten bis ans Ende der Welt. Das ist ja noch viel wichtiger als nur das Einzelschicksal von einem oder von einer Gemeinde. Sondern es geht auch um dieses Evangelium. Und das meint besudelt. Es gibt nur wenige in Sardes, die haben ihr Kleid nicht besudelt. Und auch das ist Jesaja 61. Vorhin haben wir ja schon etwas gehört daraus, wenn es heißt, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Das mögen sonderbare Formulierungen sein für uns, vor allem für die Jüngeren, aber was gemeint ist, ist doch klar. Dieses besondere, strahlende, außergewöhnliche und ihr seid's, ihr sollt sein. Und das alles ist vorbei. Besudelt, alles nur noch durchschnittlich, mittelmäßig. Darum werde wach. Solange es Zeit ist, steh auf von den Toten, da gehörst du nicht hin. Du stehst noch im Buch des Lebens, noch sind sie alle da. Aber ich werde einige austilgen aus diesem Buch. Wenn du nicht wachen wirst, wenn du dich nicht wecken lässt aus deinem Schlaf, dann komme ich wie ein Dieb in der Nacht. Ich weiß nicht, ob Sie jemals überfallen worden sind von einem Dieb in der Nacht in Ihrem Haus, in Ihrer Wohnung. Wir haben das als Familie 3-4 Mal erlebt, dass da irgendwo jemand eingestiegen ist. Und man merkt das erst gar nicht. Das ist der Dieb in der Nacht. Das ist nicht so, dass er da polternd vor uns steht und man sofort aus dem Wach hochschreckt, sondern der Dieb in der Nacht kommt in der Regel so, dass man das gar nicht merkt. Sie stehen am Morgen auf und sie merken nichts. Der Tag beginnt wie immer, das Leben geht weiter wie immer und erst im Lauf der Zeit merken sie, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist mir da abhanden gekommen. Und hier ist nicht irgendwas abhanden gekommen, sondern etwas ganz Wesentliches ist abhanden gekommen. Ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Und auch das geschieht schleichend. Und man lebt einfach weiter. Man lebt einfach weiter. Als Einzelne oder als ganze Gemeinde kann man einfach weiterleben in diesem tiefen Schlaf und denkt, wir haben den Namen, dass wir leben. Ist doch alles gut, wunderbar. Und er sagt, nein, es kann sein, dass da der Tod in der Gemeinde ist. Du bist tot. Du lebst nicht mehr unter der unmittelbaren Führung in der Gemeinschaft des Herrn. Du stehst auch nicht mehr unter der Bewahrung. Merkt man auch nicht sofort. Du stehst nicht mehr unter seinem Segen. Du lebst nicht mehr unter seinen Verheißungen, obwohl du vielleicht jede einzelne Formulierung noch kennst. Aber sie gilt dir nicht mehr. Weil du nicht mehr in diesem Buch stehst, in dem diese Worte gültig sind. Du hast noch einen christlichen Lebensstil, aber Jesus ist nicht mehr in deinem Leben. Das ist, du bist tot. Stellen Sie sich das einmal vor. Dass es so etwas gibt. Da war ein Dieb in der Nacht, keiner hat es gemerkt. Und das Beste ist verloren. Der erste Tod war ja schon schlimm genug. Das war schon nicht leicht. Jetzt gehen wir, zumindest die in Sardes, blind und dumm, oder weil sie zu bequem sind, zurück in diesen alten Zustand, in den Zustand des Todes. Und es gibt, darauf kommen wir in Offenbarung noch einige Male, es gibt einen zweiten Tod. Und dieser zweite Tod ist nicht harmloser als der erste Tod. Das ist nicht irgendwie nebenbei gemacht, sondern Tod meint wirklich Tod. Der zweite Tod ist vielleicht noch viel schwieriger als der erste Tod, ist nie in irgendeiner Weise harmlos. Und manch einer würde jetzt sagen, da haben wir es. Am Ende gibt es doch nur wenige, die das Ziel erreichen. So wie es hier heißt, nur wenige, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Wo es heißt, Schluss mit Rettung, Schluss mit Erlösung, raus aus dem Boot, raus aus dem Buch des Lebens. So hat es jemand in diesem Brief formuliert. Leuchter verstoßen, ich habe gegen dich. Diesen Eindruck könnte man gewinnen. Mit dem zweiten Tod ist alles vorbei. Die Frage ist nur, wie kommen wir darauf? Was ist das für eine Logik, zu sagen, mit dem zweiten Tod ist alles vorbei? Wir haben das ja eigentlich schon längst gelernt und verstanden aus Römer 11, dass Gott aus seinem Volk, dem Ölbaum Israel, Zweige ausbrechen und andere Zweige einpfropfen kann. Und dass Paulus ausdrücklich erwähnt und sagt, das kann Gott auch jederzeit noch einmal umkehren, nämlich die neuen Zweige ausbrechen und die alten wieder einpfropfen. Das kann er tun, wenn er es will. Und er wird es tun, sagt Paulus in Römer 11. Und er kann Namen aus diesem Buch des Lebens auslöschen. Und das wird wirklich furchtbare Folgen haben, wenn wir in diesem Buch nicht mehr stehen. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir können auch sagen, schrecklich ist's, aus der Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Ist im Grunde genommen dasselbe. Aber preisgeben in alle Ewigkeit wird er keinen. Das ist doch das, was uns Jesus lehrt und Paulus lehrt. Preisgeben wird er uns niemals. Und das ist auch nicht die Lehre von Ostern, die uns sagt, mit dem ersten Tod ist Jesus gerade noch fertig geworden. Den ersten Tod hat er geschafft. Den ersten Tod hat er besiegt. Aber jetzt kommt der zweite Tod. Und irgendeine sonderbare Logik sagt jetzt, mit dem zweiten Tod wird er nicht mehr zurechtkommen. Da muss er scheitern. Erster Tod, ja, zweiter Tod, da ist alles vorbei. Da geht nichts mehr. Sonderbare Logik. Erstaunlicherweise sitzt dieser Gedanke sehr tief. Der erste Tod ist geschafft, aber den zweiten Tod schafft auch Jesus nicht. Das würde bedeuten, dass am Ende der Teufel doch den Sieg behalten würde. Und dass wir solche Lieder, die wir manchmal noch singen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, das dürfen sie gar nicht mehr singen. Wenn es nicht wirklich sein Sieg wäre. Und wir hätten Ostern nicht verstanden, hätten nicht verstanden, dass Jesus jeden Tod überwinden will und überwinden kann und überwinden wird und überwunden hat. Das macht den Tod und das Sterben nicht harmlos. Nicht beliebig, relativiert nichts. Es ist schrecklich, sterben zu müssen und im Tod zu bleiben, eine halbe Ewigkeit im Tod zu sein. Aber dass er mit dem zweiten Tod nicht auch fertig würde, das ist eine sonderbare Logik. Er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Das gilt, 1. Korinther 15. Und dass wir es nicht falsch verstehen, dass dieses Sendschreiben an Sardes damit nicht irgendwie aufgelöst wird oder es heißt, so schlimm wird es schon nicht werden. Doch, das meint wirklich, dass es furchtbar sein wird, wenn eine Gemeinde im Tod bleibt. Aber dass wir in diese Falle nicht gehen, dass Jesus am Ende doch noch scheitern müsste an irgendeinem Tod oder an der Macht des Todes, sondern dass wir verstehen, was für ein Vorrecht, was für eine Gnade, was für ein herrlicher Weg das ist, dass wir zu ihm gehören und dass er uns lebendig gemacht hat und wir auf sein Wort hören dürfen und zu jeder Zeit lebendig werden dürfen, wenn wir aufstehen, wenn wir aufwachen, wenn wir Buße tun, solange wir seine Stimme hören. Was für ein Geschenk, dass wir das wissen dürfen und nur sagen können, nie mehr zurück, nie mehr zurück, nie mehr gleichgültig sein, nie mehr oberflächlich sein, nie mehr die Dinge schleifen lassen. Sondern jeden Tag neu anfangen. Herr, da bin ich. Und ich danke dir, dass du da bist. Und wir danken ihm, dass er hier ist, in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft, dass er lebendig ist und dass er redet. Halten Sie das fest und halten Sie ihn fest. Etwas Größeres kann es für uns nicht geben, als dass wir ihn mitten unter uns haben. Und darum laden wir andere ein, nicht unseretwegen, sondern weil wir ihnen sagen dürfen, wenn du Jesus suchst, Wenn du den lebendigen Gott finden willst, dann kann ich dir die Adresse geben. Geh in die Gemeinde. Geh in die Gemeinde. Da ist er mitten unter uns. Wir beten miteinander. Jesus, hab herzlichen Dank, dass wir das wissen dürfen und dass uns das niemand nehmen kann, dass du mitten unter uns bist. Im Lobpreis, im Singen, im Reden, im Hören, aber auch im Schweigen, auch in der Not, auch in der Verzweiflung, auch da, wo wir noch auf der Suche sind und wo wir verzweifelt nach dir rufen und nach dir fragen, wo wir aus der Tiefe heraus zu dir schreien, aber dass wir wissen, es gibt einen Ort, an dem bist du gegenwärtig. Und das ist hier in der Gemeinschaft und überall da, wo Menschen in deinem Namen zusammen sind. Ob's 2 oder 3 oder ob's 100 oder 500 sind, wir sind froh, dass wir diese Gewissheit haben. Und darum stellen wir deinen Namen über alles. Und wir bleiben unter deinem Kreuz. Wir bleiben unter deinem Wort. Wir freuen uns, dass du die 7 Geister hast und die Fülle deines Geistes unter uns immer gegenwärtig ist, auch in all dem, was wir noch nicht verstehen können. Aber dass du der Herr bist, der Heerscharen, das haben wir verstanden. Und dass du wirksam bist an uns und in uns und dann auch durch uns, das wollen wir glauben. Und wir sehen auf dich, wir hören auf dich, wir warten auf dich, und wir strecken uns aus nach dir und nach allem, was zu dir gehört, und geben dir alle Ehre, Anbetung und Lob sei dir, dass du der lebendige Herr bist mitten unter uns. Für jeden, der hier ist, gilt das, ob wir fröhlich und dankbar und voller Lob sind, ob wir verzweifelt und voller Lasten sind, du bist für uns da. Das gilt auch in diesem Augenblick. Du bist der lebendige Herr. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.